Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Mein Gast ist heute Big Daddy Andreas Kraniotakis. Er wird am kommenden Wochenende die UFC auf The Zone kommentieren und deshalb sprechen wir natürlich über die anstehenden Kämpfe, ist ja logisch. Allerdings hat Andreas auch selbst über 30 Profikämpfe im MMA bestritten. Er ist Buchautor, er arbeitet als Trainer und Speaker. Zusammen mit Marc Bergmann betreibt er zudem seinen eigenen Kampfsport-Podcast und er ist Diplom-Sozialpädagoge, also ein sehr interessanter und vielschichtiger Typ. Außerdem ist Andreas ein super Mensch, den ich seit 8 Jahren kenne und persönlich sehr, sehr schätze. Ich betrachte ihn als Freund und dieses Gespräch wird also auf keinen Fall langweilig. Ihr solltet Andreas unbedingt kennenlernen und genau deswegen stelle ich euch nun Big Daddy vor. Hallo Andreas, vielen Dank, dass du dir die Zeit für dieses Interview nimmst.
Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Endlich, muss ich schon fast sagen.
19 Ausgaben lang hat es gedauert. Ich muss gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Wir haben ja schon so viel miteinander gesprochen, so viel miteinander erlebt und gearbeitet. Aber wie kam es eigentlich zum Beinamen Big Daddy? Das hast du mir noch nie erzählt.
Tatsächlich, das weißt du nicht. Ich hatte den Spitznamen schon lange, bevor es auch mein Kampfname wurde. Also schon bevor ich gekämpft habe, aktiv im MMA, haben mich meine Kumpels immer Big Daddy genannt, weil ja, ich war halt immer so der, zu dem man gekommen ist, wenn die Freundin Stress gemacht hat oder wenn man nicht wusste, wie man jetzt mit seinen Eltern umgehen soll, weil die irgendwie genervt haben. Also ich rede so über die Zeit, Ende der Teen-Jahre, Anfang der 20er-Jahre. Ich habe nie Alkohol getrunken in meinem Leben und war dann natürlich auch immer der, der gefahren ist, wenn wir irgendwie mal aus waren. Und ja, ich war einfach immer so der Big Daddy, der vernünftig war, der sich um alle gekümmert hat und auf den man sich verlassen konnte. Und irgendwie hat sich da der Name etabliert. Ich weiß nicht, unter Migranten ist es ja so üblich, dass auch wenn man nicht verwandt ist, dass man irgendwie sagt, hier Onkel oder so oder Cousin, also solche Begriffe verwendet und bei uns war es, ich war halt immer Big Daddy. Also Big ist dann irgendwie auch aufgrund meiner
Statur,
meiner Physis irgendwie noch dazugekommen, ja genau, aber irgendwie war ich immer so der Big Daddy der Gruppe und das war dann der Kampfname, der auch am meisten Sinn gemacht hat und vielleicht, wir hatten ja jetzt gerade Vatertag vielleicht wünsche ich mir so insgeheim immer ein ganz klein bisschen, dass mir die deutsche MMA-Community auch dazu gratuliert. Ist aber bislang noch nicht passiert. Vielleicht wird es nächstes Jahr was.
Also herzlichen Glückwunsch nochmal auch an mich. Ich bin ja auch Vater. Ne?
Genau. Herzlichen Glückwunsch an alle Väter da draußen.
Sowieso. Und auch die Mütter. Die Mütter sind natürlich die tollsten Menschen auf der Welt. Andreas, du hast deinen Migrationshintergrund angesprochen. Du hast deutsche und griechische Wurzeln, für die, die es nicht wissen. Eine interessante Kombination in meinen Augen. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du aufgewachsen? Wo kommst du her? Wer bist du? Beschreib dich einfach mal so für die Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen.
Vielleicht fange ich erstmal von hinten an und arbeite mich dann nach vorne durch. Also es könnte natürlich sein, dass der ein oder andere mich kennt, weil ich lange Jahre, fast 15 Jahre aktiver MMA-Kämpfer war, in Schrägstrich noch bin. Ich bin nicht offiziell zurückgetreten. Ich habe jetzt erstmal aufgrund der Tatsache, dass ich Vater geworden bin, ein Haus gekauft habe und auch noch ein paar andere Projekte hatte, ein bisschen Pause gemacht. Aber das Feuer brennt noch und war lange Zeit an der Spitze des deutschen Schwergewichts. Habe in meiner Karriere unter anderem gegen drei ehemalige Heavyweight-Champions der UFC gekämpft. Habe überall auf der Welt gekämpft für große Ligen, gegen große Namen. Und bin mit einer der Wegbereiter des deutschen MMA, wie man es jetzt kennt, also des modernen deutschen MMA. Früher hieß das Ganze ja noch Free Fight und Vale Tudo und so weiter und so fort. Außerdem habe ich selber einen kleinen Podcast zusammen mit meinem geschätzten Kollegen Marc Bergmann. Und wir sind im Prinzip, haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir die Leute abholen und gemeinsam mit dir, lieber Sebastian, bin ich ja noch die Stimme der UFC. Also du, Marc und ich, wir kommentieren UFC in Deutsch, auf Deutsch, wie auch immer. Und das sind sozusagen die Möglichkeiten, wie mich Leute eventuell schon mal gesehen haben könnten aus dem Sportkontext und aufgewachsen. Das ist... ja, ich weiß gar nicht, ob das so eine spezielle Geschichte ist, aber halt typisch Migrantengeschichte. Meine Mutter ist in Deutschland geboren, mein Vater kommt von der wunderschönen Insel Kreta und die beiden haben sich kennengelernt, sind auch, haben dann relativ schnell geheiratet und als ich geboren wurde, bin ich zwar in München geboren worden, weil meine Mutter den griechischen Ärzten nicht so richtig vertraut hat, war dann aber die ersten 2 Jahre in Griechenland und bin dann mit meiner Mutter alleine wieder zurückgekommen. Und ja, das war, ja, da habe ich im Prinzip den ersten Kampf mitbekommen, denn das war auf jeden Fall ein Kampf für meine Mutter. Du hast es eben gesagt, die Mütter sind die großartigsten Menschen der Welt. Und wir haben uns zwar jetzt so ein bisschen selber auf die Schulter geklopft dafür, dass wir Väter sind, aber das könnten wir niemals leisten, was da geleistet wird und ja, wurde auch in der Vergangenheit, nicht nur bei mir, sondern von allen Müttern da draußen. Ich bin sehr viel umgezogen. Ich hatte, wie soll man sagen, eine sehr bewegte Kindheit. Da war alles mit dabei. Wie gesagt, viele Schulwechsel. Nie, weil ich rausgeflogen bin oder so, sondern immer, weil meine Mutter auch ein bewegtes Leben hatte. Also da ging es auch ein bisschen drunter und drüber. Und hatte auch ein paar Gewalterfahrungen tatsächlich. Sowohl mit... ja, den Lebensgefährten meiner Mutter, als auch insbesondere wurde ich auch angefeindet, als wir in Bayern wohnten und ich sage ich mal, aus Mangel an Alternativen dem rechten Terror da vor Ort zum Opfer fiel, oder besser gesagt wir, meine Mutter genauso wie ich, und wir wurden da wirklich Telefonterror, ich wurde auf dem Schulweg regelmäßig verprügelt, bei uns wurde eingebrochen und all die Sachen, die man eigentlich im Prinzip gar nicht will und wo viele Leute mir sagen, ja, das gibt's doch gar nicht. Und ja, du siehst doch gar nicht aus wie ein Ausländer, du hast doch gar keine Probleme, du bist ja gar kein richtiger Ausländer. Ne? Außerdem heißt du ja Andreas und kannst 3 Sätze gerade aussprechen und man hört dir nicht an, dass du mit Dialekt sprichst und deswegen bist du ja gar kein richtiger Ausländer. Dann denke ich mir immer, okay, ich wundere mich, warum ich dann so viel auf die Fresse bekommen habe. Aber ja, das ist eben eine der Gründe wahrscheinlich im Nachhinein betrachtet, warum ich mich auch hingezogen gefühlt habe zum Kampfsport. Tatsächlich ist mein sonstiges Talent im Sport überschaubar. Also ich habe auch mal Fußball gespielt in einer kleinen Dorfmannschaft und war dann irgendwie am Anfang in der Verteidigung. Dann irgendwann war ich Torwart und am Ende war ich irgendwie dritter Auswechseltorwart. Also wenn alle anderen vorher irgendwie nicht konnten, Geburtstag, krank und weiß ich nicht was, dann durfte ich auch mal ins Tor und dann haben wir irgendwie 9-1 verloren. Oder 1-9, wie auch immer. Aber Kampfsport, das hat irgendwie...
Wir verstehen, was du meinst.
Ja, Kampfsport hat irgendwie funktioniert. Also sobald ich irgendwie meine Füße die Matte berührt habe im Judo, habe ich gemerkt, oh, hier bin ich ja gar nicht so scheiße wie in allem anderen. Und von da aus hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe immer auch gewusst, okay, Sport ist zwar ganz gut, aber da ich früher auch irgendwie eher klein, dick, Fukuhila-Frisur, war die Idee, Profisportler zu werden, für mich immer eher abstrus. Ich gar nicht getraut, darüber nachzudenken. Und deswegen wusste ich, okay, irgendwie musst du es anders machen. Und habe mich dann auch in der Schule reingehängt, Abi gemacht, also Hauptschule, Realschule, Abitur dann später auf dem Gymnasium und von da aus studiert. Bin auch Pädagoge, Erziehungswissenschaftler in dem Bereich, arbeite ich heute auch noch oder wieder, muss man sagen. Und das ist natürlich eine spannende Kombination, weil ich auf der einen Seite sozusagen Experte für Gewalt bin, habe auch 10 Jahre an der Tür gearbeitet, da bekommt man ja auch so einiges mit, und Kampfsportler in dem härtesten Kampfsport der Welt und dann halt noch Pädagoge. Da gibt's schon ein paar interessante Schnittmengen, die man irgendwie mitnehmen kann. Ja, und ich weiß gar nicht, es ist total schwer, sein eigenes Leben zusammenzufassen. Ich hoffe, das man da so ein bisschen was rausziehen konnte.
Ja, lass es mich ein bisschen zerlegen. Ne? Es ist immer einfacher, wenn das ein anderer macht und ich serviere dir dann die Häppchen und du erzählst die Anekdoten.
Gerne.
Also über 30 Profikämpfe im MMA, das pick ich mal raus. Du hast selbst gesagt, gegen Andrei Arlovski gekämpft, gegen Tim Sylvia, viele große Namen. Und an welchen Kampf erinnerst du dich da besonders gerne? Welche Momente kommen hoch, wenn du jetzt sagst, ich denke an meine MMA-Karriere? Was spült es da als erstes nach oben?
Das ist so viel. Natürlich mein allererster Kampf. Das war so ein klassisches Ding damals. Ich bin, glaube ich, einer der wenigen Leute, die MMA gekämpft haben, ohne vorher die UFC gesehen zu haben oder irgendwas in der Art gesehen zu haben. Ich kannte auch niemanden, der das jemals gemacht hat. Ich habe einfach nur gehört, da ist was, wo man alles darf. Und habe ich gesagt, das muss ich machen. Habe meiner Mama einen Blumenstrauß gekauft und sie um Erlaubnis gebeten. Also so bin ich halt einfach drauf, weil ich das nicht machen wollte ohne den Segen meiner Mutter. Und habe ihr auch gesagt, das ist ein Turnier. Und wenn ich da gewinne, dann mache ich das auch nicht mehr. Ich will das nur als Erfahrung machen. Und das war echt heftig, weil keiner wusste, was passiert. Auch die Veranstalter nicht. Deswegen durften auch nur Teams rein. Und es war Verbot zu filmen, deswegen gibt es auch keine Filmaufnahmen. Alles irgendwie so ein bisschen hinterhofmäßig. Und da ging es echt übel zur Sache, weil erstens wussten die Kämpfer nicht, was sie machen, hatten keine Erfahrung. Aber zweitens natürlich auch die Referees nicht. Und da wurden teilweise Sachen laufen gelassen. Also ich weiß nicht, gegen einen quasi schon wehrlosen Gegner, wo man heute schon längst abgebrochen hätte, der aber Ellbogen nach Ellbogen gefressen hat. Da bin ich reingekommen in die Halle und habe erstmal gesehen, wie einer da zerlegt wurde und habe ich gedacht, hoha, das willst du auch noch gleich machen. Und ja, das war einfach eine komplette Achterbahnfahrt und ich habe dann dieses Turnier auch gewonnen und musste da echt durch ein paar Höhen und Tiefen an dem Tag, aber dann da rauszugehen und dieser Tatsache ins Auge geguckt zu haben, sich diesem ganzen Kram gestellt zu haben, das hat mir so viel gegeben, dass ich gesagt habe, das musst du wieder machen. Und ich glaube, der Moment, wo ich mich irgendwie daran erinnere, als allererstes, wenn du mich so fragst, ist es tatsächlich nicht irgendwie ein Kampf gegen einen der ganz großen Namen oder so, sondern es war ein Moment, wo ich in meiner Karriere gemerkt habe, weil es ging halt immer so ein bisschen hoch und runter, logisch, Schwergewicht, ne, da kann immer alles passieren. Aber es gab diesen Moment, wo ich in London saß, da hatte ich gerade Dave Keeley besiegt, bei Cage Warriors, das war mein zweiter Kampf für Cage Warriors. Ich bin für den ersten Kampf eingeflogen und habe da auch innerhalb von der ersten Runde gewonnen durch TKO, habe einen Engländer besiegt, Jay Mortimer, auch schwerer Typ, guter Typ, und habe dann kurze Zeit später, ich glaube, das waren 2-3 Wochen später, nochmal direkt gekämpft in London und da habe ich den Lokalmatador, der war irgendwie 2,14 Meter groß oder so und ein richtig guter Grappler, den habe ich mit Armbar besiegt und irgendwie saß ich danach noch im Publikum und habe noch irgendwie die zwei Kämpfe danach angeguckt und meine Begleiter damals, mein Trainer Tarek und Peter Sobota, auch mein guter Freund, den du ja auch schon im Interview hattest, die saßen neben mir und auf einmal sind mir so die Freudentränen gelaufen. Das ist davor nie passiert, das ist danach nie passiert, aber einfach dieser Moment in meiner Karriere zu wissen, so ich habe jetzt zweimal in so kurzer Zeit so krass abgeliefert und als Schwergewichtskämpfer da zu sitzen und mir laufen einfach die Tränen und ich schluchze wie ein kleines Kind vor Freude. Das sind so Momente, die nehme ich natürlich mit und eigentlich ist es immer für mich, ist zwar ein Individualsport, weil du stehst da im Cage und bist alleine, aber es sind immer die Momente hinter den Kulissen, die Fightcams, wo du dich mit den Leuten vorbereitest, die mit dir schwitzen, die alles für dein Ziel mitgeben, die mit dir in fremde Länder reisen und so. Da haben wir auch schon Sachen erlebt. Das sind im Prinzip die Dinge, an die du dich erinnerst. Irgendwie total verrückte Momente, die abstrus sind und die ich niemals in meinem Leben erlebt hätte, wenn ich nicht Kampfsportler gewesen wäre, wenn ich kein Profikämpfer geworden wäre. Also ich bin, bevor ich das erste Mal für meinen ersten Auslandskampf gereist bin, war ich noch nie im Ausland. Also das sind einfach so Sachen, ich habe halt auch die Welt kennengelernt dadurch und dafür bin ich extrem dankbar.
Ja, MMA hat dir viel gegeben, das merkt man. Du sprichst sehr passioniert, sehr leidenschaftlich darüber. Gleich sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Du bist nämlich ein spielbarer Charakter in einem MMA-Videospiel. Das finde ich wiederum geil. Vorher machen wir eine kurze Pause und dann sind wir zurück. Und wir sind Big Daddy Andreas Kaniotakis und meine Wenigkeit Sebastian Hackl hier in Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Weiter geht's in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Wir haben zu Gast Big Daddy Andreas Kraniotakis, ein Heavyweight-Interview sozusagen. Und ich stelle jetzt gleich mal die nächste Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Andreas, ich habe es vorhin gesagt, du bist ein spielbarer Charakter im MMA-Game von EA Sports. Wie cool ist es, in einem Videospiel aufzutauchen?
Ah, das ist überhaupt nicht zu beschreiben. Das war für mich eine absolute Erfüllung meines Kindheitstraums. Ich bin auch ein Kampfsport-Geek. Wer meine Social-Media-Kanäle verfolgt, der weiß, dass ich immer regelmäßig alles auschecke, was irgendwie mit Kampfsport zu tun hat, mit Videospielen zu tun hat. Ich habe natürlich in meiner Kindheit Street Fighter, aber vor allen Dingen Mortal Kombat gesuchtet bis zum Umfallen. Hatte irgendwie auch mal mit der Vice so ein Ding, wo ein Vice-Redakteur gegen mich Street Fighter spielen wollte und hat irgendwie von 10 Kämpfen 10 verloren. Also ich habe da eine große Affinität und natürlich denkt man sich als Kind immer, Mensch, wenn ich da vielleicht auch als spielbarer Charakter drin wäre, das wäre natürlich total verrückt, aber damals komplett undenkbar. Und irgendwann kam EA auf mich zu, als sie noch nicht das offizielle UFC-Produkt gemacht haben, sondern eben im Endeffekt eine Konkurrenz. Das erste richtig gute MMA-Spiel, muss man sagen. Die anderen davor waren nicht so gut, auch von allen anderen Herstellern nicht. Und da waren natürlich auch Größen dabei, wie Alistair Overeem und Fedor und Randy Couture und so weiter und so fort. Und dann halt Andreas Kraniotakis, wo ich auch damals gedacht habe, eigentlich hast du in meinem persönlichen Empfinden, eigentlich hast du es nicht verdient, aber es ist natürlich eine der ganz, ganz großen Dinge, die ich in meinem Leben erleben durfte, die mir der Sport ermöglicht hat und das macht mich schon sehr, sehr glücklich. Tatsächlich habe ich es kaum gespielt, das Spiel, aber das bedeutet nicht, dass mir das nicht auch extrem viel bedeutet.
Schöne Story. Dein letzter Kampf liegt jetzt 3 Jahre zurück. Ist ein Comeback völlig ausgeschlossen? Du hast vorhin gesagt, das Feuer ist noch da, aber denkst du, dass es passiert? Wo bist du da gefühlsmäßig?
Ich bin gefühlsmäßig an einem Punkt, wo ich eigentlich jeden Tag kämpfen will. aber am Ende des Tages fehlt mir da gerade die Zeit. Also ich habe ja mein Kommentatoren-Business schon angesprochen. Ich bin auch Vater, darüber haben wir jetzt auch schon mehrfach gesprochen. Das ist auch ein Job. Das kann, glaube ich, jeder da draußen bestätigen. Zumindest mal, wenn man sich Mühe gibt und es richtig machen will. Dann,
ja, vor allem auch zu dieser Zeit momentan, ne? Zu dieser Corona-Zeit, genau. In Zeiten von Homeschooling und geschlossenen Kitas ist das ja ein Thema mehr als jemals zuvor.
Genau so ist es. Und das nimmt natürlich Energie ein. Ich habe ein Haus gekauft, das saniere ich gerade. Das nimmt auch Energie ein. Und ich habe halt auch noch 2 Firmen neben dem ganzen Kommentatorenkram, den ich mache und dem Podcast. Und das ist natürlich sehr, sehr viel Zeit. Ich rudere, um mein Training so auf die Kette zu bringen, dass es Sinn macht, wieder zu kämpfen. Und im Prinzip sind das die, also es muss halt einfach Sinn machen. Das ist für mich das Wichtigste. Und Sinn macht es für mich dann, wenn ich gut vorbereitet bin, weil MMA ist kein Kochkurs. Und es ist auch kein Fußballspiel, wo man danach irgendwie, ich habe es eben gesagt, irgendwie 9-1 geschlagen vom Platz geht und sehr, sehr traurig ist, sondern im schlimmsten Falle kann man sich da Verletzungen zuziehen. Und das bin ich mir schuldig, das bin ich meinen Fans schuldig, aber das bin ich auch meinem Gegner schuldig, wenn ich dann auflaufe im Cage, dass ich dann wirklich in Topform bin. Und sobald ich die Möglichkeit gefunden habe, das Training in meinen Alltag zu integrieren, auf eine Art und Weise, dass ich das sicherstellen kann, dann werde ich auch wieder kämpfen. Ich denke mal, dieses Jahr wird es nichts mehr, aber wer weiß. Im Moment denke ich über sowas nach, wie vielleicht zu meinem 40. Geburtstag, der ist nächstes Jahr im Dezember, so ein fettes Ding zu machen, irgendwie Big Daddy's Birthday Bash oder sowas. noch ein paar Leute einzuladen und ein paar geile Kämpfe zu machen. Und
irgendwem die Kerzen auszublasen.
Genau, irgendwie sowas.
Du bist wie ich ein totaler Familienmensch. Verändert es einen Kämpfer, wenn er seine eigene Familie gründet?
Da kann ich nicht allgemein für sprechen. Ich weiß, dass es viele Kämpfer gibt, die Familien haben, die kleine Kinder haben. Ich habe auch schon erlebt, dass Abner Loveras zum Beispiel, der auch in der UFC gekämpft hat, der war bei Peter im Fightcamp und hatte seine Frau und sein kleines Kind dabei. Ich weiß gar nicht, was, 3 Monate, 4 Monate. Und die waren mit im Fightcamp und für den war das alles offensichtlich kein Problem. Für mich war es schon eine enorme Umstellung. Also es gibt ja eine extreme Oxytocin-Ausschüttung, das ist das, sozusagen das Liebeshormon. Man kriegt nochmal ganz andere Einstellungen, Perspektiven aufgezeigt.
Ich spreche da immer vom Nestbautrieb.
Ja, das kam bei mir natürlich auch. Und ich habe das extrem erlebt und auch diese Idee, ich muss da jetzt rausgehen, jemandem wehtun auf der einen Seite und mir kann auch was passieren. Das ist was, worüber ich früher niemals nachgedacht habe. Ich bin immer da rein und habe gedacht, ich komme entweder mit meinem Schild zurück oder eben darauf, ganz in alter Spartaner-Manier. Und jetzt denke ich natürlich schon darüber nach, dass ich eben auch irgendwie mit weiß ich nicht, 55 noch mit meiner Tochter gerne ein normales Gespräch führen würde und eben nicht lallen und stottern. Das sind Dinge, die ich vorher nicht kannte, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht trotzdem noch kämpfen würde. Aber ich habe schon ein bisschen gebraucht, das einzuordnen.
Heute Nacht werden wir in der Hölle speisen. Wer kennt ihn nicht, diesen Film? Mike Tyson und Evander Holyfield sind ja auch so alte Krieger. Und die trainieren derzeit auch wieder für ein Comeback. Sie sind auch Schwergewichtler. Das ist ja ein Thema, das serviert sich dir quasi auf dem Silbertablett. Was hältst du davon? Tyson Comeback, Holyfield Comeback. Die Gegner sind ja jetzt auch schon diskutiert worden. Ich meine, Mike Tyson, da hat sich der Axe-Murderer Wanderlei Silva persönlich angeboten im Internet unter vielen anderen. Tito Ortiz hat auch ein Instagram-Posting gemacht. Was hältst du von diesen Comeback-Gerüchten?
Also erstmal Mike Tyson, absolute Legende und ich denke, den Mann will jeder sehen, egal ob es jetzt im Hangover-Film ist oder im Rahmen seiner Bühnenshow, wo er irgendwie eine Keynote-Speech gibt oder in irgendeiner sportlichen Geschichte. Ich habe jetzt mal beim Schattenboxen zugeguckt, da gab es ja einschlägige Videos.
Alter!
Ja,
Alter,
und der ist extrem,
das war so krass.
Der ist extrem fit, ich meine, dass der, ich sag mal, wahrscheinlich auch ein bisschen in den Medizinschrank gegriffen hat, das halte ich jetzt für nicht ganz unwahrscheinlich, weil der ja auch in relativ kurzer Zeit seinen Körper wieder auf Vordermann gebracht hat. Aber auch dafür braucht man extrem viel Fleiß und Disziplin. Und ganz im Ernst, wenn das Setting stimmt, also der soll jetzt nicht gegen Anthony Joshua antreten, das macht gar keinen Sinn, logischerweise. Aber wenn das Setting stimmt, nochmal gegen Holyfield oder im Wrestling, da geht es ja quasi mehr in deinen Bereich rüber. Da hat er sich jetzt quasi auch mal angeteased.
Warum war ja auch schon ein paar Mal dabei.
Ja, eben. Und der ist einfach auch super entertaining. Ich wüsste nicht, warum man das nicht sehen sollte. Und da haben natürlich die Schwergewichtler den leichteren Gewichtsklassen immer noch so ein bisschen was voraus, weil man als Schwergewichter hinten raus eben doch noch ein bisschen mehr reißen kann. Das zeigt ja auch die Vergangenheit.
Ja, Strength goes last ist ja immer so ein viel beschworener Slogan. Als Heavyweight bist du der richtige Ansprechpartner für meine nächste Frage. John Jones im Schwergewicht, gute oder schlechte Idee?
Oh, das ist eine gute Frage, weil es keine einfache Antwort gibt. Und ich glaube, es kommt immer auf die Perspektive an. Als Fan, super gute Idee. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie er sich im Schwergewicht schlägt. Das Schwergewicht ist für mich sowieso neben einem Aufeinandertreffen von Skillsets, also von den Fähigkeiten, die einzelnen Leute haben, und einem Aufeinandertreffen von Taktik und alles, was es eben sonst so im MMA immer gibt und der Frage, wie fit ist jemand, auch immer ein Aufeinandertreffen von Körperformen. Also wir haben diese Roy Nelsons mit dickem Bauch, tiefem Körperschwerpunkt.
Blagoj Ivanov kämpft ja auch dieses Wochenende. Ne?
Blagoj Ivanov, wie jetzt am Samstag im Co-Main-Event. Und dann hat man eben diese Stefan Struves oder Modellathleten unter anderem auch wie Francis Ngannou. Und das ist natürlich was man so in keiner anderen Gewichtsklasse sieht. Und ich glaube, dass das auch was ist, was das Schwergewicht nochmal komplett zu einer anderen Sportart macht. Es gibt viele Leute, die mich deswegen hassen, weil ich das so sehe und weil ich, vielleicht habe ich da auch so ein bisschen die Schwergewichtlerbrille auf, aber für mich ist einfach eine Siegesserie von, weiß ich nicht, 5 Kämpfen im Schwergewicht hat eine andere Bedeutung als im Bantamgewicht.
Das zeigt ja auch die Statistik. Ich meine, die Titelverteidigungen im Schwergewicht in der UFC. Ich meine, was ist der Rekord? 2 oder 3 Titelverteidigungen, glaube ich?
3 durch Stipe und das hat 25 Jahre gedauert fast. Also ja. Daran sieht man es ja.
Dann siehst du Anderson Silva, ne, der den Titel 16 Mal verteidigt hat. Also
klar, ist der ist auch ein Ausnahmekämpfer, aber sowas wird es im Schwergewicht nicht geben. Da bin ich mir sicher. Also so dass jemand in der UFC 7, 8 Jahre Schwergewichtschampion bleibt und dabei auch irgendwie 3-mal den Titel im Jahr verteidigt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube nicht, dass ich es in meiner Lebenszeit erlebe. Und das ist was ganz, ganz Besonderes. Ich bin jetzt so tief ins Schwergewicht abgeschweift. Was war nochmal die Frage?
Wir hatten über John Jones gesprochen und es ist schon vollkommen in Ordnung. Du hast ja die wichtigsten Faktoren auch aufgezeigt.
Nee, ich wollte dazu noch was sagen. Entschuldigung, wenn ich jetzt dann das Wort mir zurückhole. Aber die Frage ist eben, ob es für John Jones Sinn macht. Weil er hat eine Sache zu verlieren, die man nicht vergessen darf, zumindest im Moment noch. Er hat eine Legacy, er hat ein Vermächtnis und er ist bislang immer noch ungeschlagen. Auch wenn man das wegdiskutieren kann, also diese eine Disqualifikationssieg, den er von der Niederlage, die er hat, ist Blödsinn. Und man kann wegdiskutieren, dass man sagt, okay, einige Siege wurden ja auch errungen und er wurde danach überführt des Dopings. Auch klar, aber der Typ wurde bislang noch nicht besiegt. So einfach ist das. Und es kann gut passieren, wenn er ja jetzt diesen Francis Ngannou-Kampf machen möchte zum Beispiel, der ihn ja angeteased hat, dann kann es gut passieren, dass diese Legacy einen Kratzer abbekommt. Ist das wichtig? Muss er für sich selbst entscheiden. Aber am Ende des Tages ist das natürlich nochmal eine Perspektive, die und da... ich kann es gar nicht glauben, dass ich das sage, habe ich auch tatsächlich Verständnis für Jones, die er sich auch vergolden lassen sollte. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ihn Ngannou trifft, ist gar nicht klein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann schlafen geht, die ist auch nicht klein. Und da setzt er echt schon viel aufs Spiel und deswegen kann ich verstehen, dass er dafür jede Menge Kohle haben will. So, und jetzt bin ich auch, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen.
Genau, das ist nämlich die dritte Perspektive und die ist ja immer da. Das sind Berufsathleten mit der Betonung auf Beruf und die machen das für Geld, um bezahlt zu werden. Und da steht verdammt viel Geld auf dem Spiel. Vor allem dieser Wechsel in eine neue Gewichtsklasse könnte einfach lukrativer sein für John Jones, weil er das Halbschwergewicht total leergeräumt hat. Ich meine, wer ist wirklich noch ein ernstzunehmender Konkurrent? Der Margin of Error, also diese Fehlerschwelle sozusagen, die ist verdammt klein gegen einen Francis Ngannou. Da darfst du dir nicht viele Schnitzer leisten. Da gehst du schlafen, wie du gesagt hast. Deswegen wäre es interessanter für die Fans. Deswegen wird es vielleicht mehr Aufmerksamkeit generieren. Ein Duell, das auf jeden Fall Aufmerksamkeit generieren wird, ist das Duell zwischen Khabib Nurmagomedov wahrscheinlich gegen Justin Gaethje. Und das ist das nächste Thema, das ich mit dir besprechen möchte. Vorher gibt es aber nochmal einen kurzen Break und dann sind Big Daddy und ich zurück. Wir gehen ein paar Gewichtsklassen runter ins Leichtgewicht, wo der Eagle regiert. Also, bleibt dran, gleich geht's weiter.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise, sogar bei vielen Möbeln für draußen, in deinem IKEA und auf IKEA.de.
Und weiter geht die wilde Fahrt in Hackmans MMA-Show. Heute zu Gast Heavyweight Andreas Kraniotakis, ein feiner Mensch und ein fachkundiger MMA-Experte. Deswegen die nächste Frage an den Experten. Khabib gegen The Highlight, Khabib Nurmagomedov gegen Justin Gaethje. Einbahnstraßen-Grappling oder hat The Highlight tatsächlich eine Chance? Sollte das Ganze denn stattfinden? Es wurden ja schon öfter mal Titelkämpfe im Leichtgewicht abgesagt in den vergangenen Jahren.
Einbahnstraßen-Grappling sehe ich nicht tatsächlich. Ich glaube, dass wenn der Kampf zustande kommt, das muss man ja leider im Leichtgewicht auch immer sagen, insbesondere natürlich, wenn Tony Ferguson involviert ist, aber auch so, es kann immer was passieren und vor allen Dingen auch, wenn Interimsgürtel im Spiel sind, dann hat man immer irgendwie das Gefühl, es schwebt schon die nächste Katastrophe über der ganzen Veranstaltung. Justin Gaethje ist, glaube ich, tatsächlich die interessantere, die schwerere Herausforderung für Khabib, denn er ist natürlich ein bärenstarker Ringer, nutzt das zwar offensiv so gut wie nie oder hat bislang noch nicht einen einzigen Takedown-Versuch gemacht in seiner UFC-Karriere, aber er kann natürlich damit im Idealfall aus der Sicht von Gaethje die Takedowns verhindern von Nurmagomedov. Und der ist ja, viele Leute sagen ja so eine Art One-Trick-Pony, das glaube ich nicht. Der entwickelt sich auch weiter. Der ist mit AKA, der American Kickboxing Academy, auch sehr, sehr gut beraten, hat da sehr, sehr gute Trainingspartner. Und der ist auch mehr als nur ein reiner Grappler. Der ist einfach in dem Bereich so unglaublich viel besser als all seine Gegner gewesen, dass er sich gesagt hat, okay, dann gehe ich doch dahin, mache mir ein leichtes Leben. Der hatte ja sogar so ein leichtes Leben, dass er teilweise die Leute verprügelt hat und dabei noch irgendwie mit Dana White geredet hat und gesagt hat, hier, kriege ich jetzt meinen Titelkampf oder wie oft soll ich noch Leuten den Arsch versohlen? Also das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Gaethje ist brandgefährlich und wenn er es schafft, den Kampf im Stand zu halten, dann könnte das echt richtig, richtig spannend werden. Ansonsten, Khabib Nurmagomedov, wenn man den Namen sagt, dann muss man auch Legacy denken, dann muss man auch Vermächtnis denken. Und ich hoffe einfach, dass ich in meiner Lebzeit einen Kämpfer sehen werde, der das Undenkbare schafft, und zwar ungeschlagen abtreten. Khabib könnte das sein, aber das wird ein echt schwerer Kampf für ihn.
Von einer Komponente bei diesem Konstrukt redet überhaupt niemand. Und das ist die Komponente, der Vater von Khabib, um ihn steht es ja wirklich verdammt ernst. Der Gesundheitszustand ist sehr, sehr kritisch. Auf der anderen Seite hast du Justin Gaethje, der in meinen Augen, es ist jetzt meine persönliche Meinung, kann jeder sehen, wie er will, den besten Coach der Welt in Trevor Whitman hat. Denkst du, dass, wenn Khabib jetzt zurückkommen sollte und sein Vater, sagen wir mal, der Gesundheitszustand bleibt weiter so, wie er ist, also Gott behüte, ne? Und er müsste da was umstellen im Trainingscamp, hätte seinen Dad nicht als Unterstützung und so weiter. Denkst du, dass das ein weiterer Vorteil ist für Justin Gaethje? So traurig es sich anhören mag?
Sport generell ist, vor allen Dingen, wenn man an die Spitze kommt, immer eine Frage von Hundertsteln beziehungsweise Tausendsteln, Millimetern, von Millisekunden und natürlich auch immer eine Frage der Psyche, weil die Psyche es einem erlaubt, eben dann doch noch die letzten Prozent rauszuquetschen oder eben auch nicht. Und deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das ein Faktor werden könnte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass Khabib Nurmagomedov so charakterstark ist und so gefestigt, dass er das überwinden kann. Aber es wird natürlich eine zusätzliche Herausforderung. Da bin ich ganz bei dir und das ist auch keine Kleinigkeit. Gaethje kommt mit extrem viel Rückenwind rein. Der hat im Prinzip jetzt die komfortablere Position. Khabib hat ja jetzt auch gerade Ramadan gemacht. Das heißt, der hat zwar weiter trainiert, aber trotzdem schwächt das den Körper auf eine bestimmte Art und Weise. Es stehlt vielleicht auch da wieder den Willen, aber es schwächt den Körper. Und das sind alles Faktoren, die natürlich das Zünglein an der Waage sein könnten. Aber ich glaube nicht, dass sie Khabib davon abhalten, komplett zu performen. Vielleicht fehlen ihm hinten raus diese letzten 1-2%, aber vielleicht reicht es ja auch, wenn er mit 98% antritt. Das ist
bisher hat es ja immer gereicht, ne? 28 Mal schon.
Ja, eben.
Stichwort Psyche. Viele wissen ja gar nicht, dass du auch diplomierter Pädagoge bist. Du hast vorhin erzählt, du arbeitest immer noch in diesem Bereich. Kannst du da den Hörern einen kleinen Einblick geben in deine Tätigkeiten, muss man ja fast sagen?
Ja, klar, gerne. Ich bin auf der einen Seite Trainer für gewaltfreie Kommunikation. Das Ganze geht zurück auf einen amerikanischen Psychologen namens Marshall Rosenberg. Der hat dieses Konzept entwickelt, der gewaltfreien Kommunikation, abgekürzt GFK. Und da habe ich mich darauf spezialisiert, Menschen in helfenden Berufen, die mit gewaltbereitem Klientel zu tun haben, den Umgang mit diesem Klientel zu vereinfachen. Also dafür zu sorgen, dass die sich besser positionieren können und auch klarer rein und auch wieder rausgehen aus diesen Situationen. Das heißt, ich arbeite vor allen Dingen in der Jugendhilfe, aber auch in den letzten Jahren vor allen Dingen viel mit Behörden, Jugendämter, Ordnungsämter, Polizei, die gehören zu meinem Klientel. Und darüber hinaus, in meiner anderen Firma, mache ich mit zwei sehr guten Freunden zusammen ein sogenanntes Deeskalationsteam. Und wir haben ein hochspezialisiertes Team von Mitarbeitern, die auf der einen Seite geschult sind in Sicherheitsfragen, also im Prinzip aus dem großen, illustren Bereich der Security, aber auch gleichzeitig das entsprechende Fingerspitzengefühl haben, um im pädagogischen Bereich zu arbeiten. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man würde irgendwie den Türsteher von der Diskothek um die Ecke in die Jugendeinrichtung setzen, das geht schief. Deswegen haben wir eben Leute genommen, die so ein bisschen was von beidem sind. Die sind quasi die Daywalker. Und wir werden dann eingesetzt, vielleicht hat jemand kürzlich diesen Film Systemsprenger gesehen, den gibt es auch auf Netflix. Also all die Kinder und Jugendlichen, die eben durch das Raster fallen. Es gibt ein sehr, sehr breites Angebot an Jugendhilfenmaßnahmen, auch an intensivpädagogischen Maßnahmen, die zum Glück ganz, ganz viele Jugendliche auffängt. Aber es gibt halt immer noch die Jugendlichen, die durchs Raster fallen, weil sie eben so auffällig sind innerhalb der Gruppe, dass sie, und daher eben auch der Name, das System sprengen. Weil in so einer Gruppe sind normalerweise immer ein bestimmter Betreuerschlüssel, sage ich mal, 2 Betreuer für 10 Kinder zum Beispiel. Und wenn dann natürlich ein Betreuer die ganze Zeit nur beschäftigt ist, sich um ein Kind zu kümmern, um das davon abzuhalten, die Einrichtung zu demolieren, sich selbst zu schädigen, andere zu schädigen, dann sprengt das System und die können das nicht leisten. Und wir kommen eben in so einen Momenten dazu. Entweder unterstützen wir das vor Ort oder wir haben eben auch Träger der Jugendhilfe, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir ganz fest mit im Konzept sind. Also wo wir wirklich die Jugendlichen 24 Stunden begleiten und immer mit dabei sind. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, wo man auch viele Schicksale erlebt. Also ich habe ja am Anfang so ein bisschen auch über meinen Werdegang gesprochen und ich habe früher mal gedacht, ich hätte ein hartes Leben gehabt oder eine harte Jugend. Das relativiert sich stark, wenn man mit den Jugendlichen zu tun hat, Kindern und Jugendlichen, muss man sagen. Und vor allen Dingen finde ich schön zu merken, dass wenn wir zum Einsatz kommen, es eigentlich immer allen Beteiligten besser geht. Also sowohl die Kinder und Jugendlichen freuen sich in dem Moment, weil sie eben ganz klare Regeln haben und Rahmen, in denen sie sich agieren können, auch einfach verhaltenssicher sind und auch einen Gegenüber, an dem sie sich orientieren können. Die Pädagogen haben viel mehr Sicherheit, müssen nicht mehr mit so einem Bauchschmerzen zur Arbeit fahren, mit so einem Grummeln im Bauch, was passiert heute, bin ich der Lage Herr, sondern weil sie wissen, da ist jemand, der auf sie aufpasst. Die Verantwortlichen bekommen nicht mehr so viel Rückmeldungen, negative. Also wir erleben, dass zum Beispiel die Einrichtungsleitung sagt, hey, seitdem ihr da seid, haben wir weniger Kranktage, wir haben weniger Kündigungen und insgesamt das Betriebsklima ist besser.
Arbeitszufriedenheit steigt wahrscheinlich auch dadurch, ne?
Genau, richtig. Also im Prinzip eine Win-Win-Win-Situation für alle Beteiligten und das Team, das wir da haben, die Leute, die wir da haben, die sind wirklich grandios. Das ist so ein schöner Zusammenhalt und jeder brennt für das, was wir tun und deswegen ist das eben auch so eine Sache, die mir so sehr am Herzen liegt, dass obwohl ich kämpfen liebe, ist das natürlich was ich trotzdem immer machen muss. Und das ist auch nicht, das macht man nicht auch mal nebenbei. Das ist schon was, wo man auch Herzblut und Zeit vor allen Dingen für braucht.
Beruf beziehungsweise Berufung, denke ich, ist da so ein Stichwort. Du trainierst ja auch Leute im körperlichen Sinne manchmal, zum Beispiel die Polizei. Ich sehe dich ja immer auch auf Facebook und gebe da meine Daumen hoch. Und ich habe in den vergangenen Stunden mich ein bisschen mit dieser George-Floyd-Sache beschäftigt. Ist jetzt vielleicht vielen zu politisch, mir aber egal. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema, wo da dieser Polizist mehrere Minuten auf dem Nacken von einem gefesselten Mann kniet und der Mann dann erstickt. Und es ist wieder so ein weiterer trauriger Fall von Polizeibrutalität in Amerika. Und ich spreche da nicht als Person des öffentlichen Lebens oder als Podcaster über MMA. Nein, ich habe ja selbst 10 Jahre eine Uniform getragen und ich weiß einfach, wie wichtig es ist, körperlich gut geschult zu sein. Aber ich denke auch, so diese Krisenintervention, dieses psychologische Schulen von Leuten hat einfach einen großen Wert, möchte ich jetzt fast mal sagen. Und ich finde es cool, dass du da beides machst. Was machst du im körperlichen Sinne, wenn du Polizeikräfte schulst oder Türsteher und so weiter? Was bringst du denen bei?
Tja, was bringe ich denen bei? Also erstmal ist das natürlich eine furchtbare Situation. Generell die Situation Polizeigewalt und Polizeigewalt gegen Minderheiten in den USA ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema und ja, ich bin da auch sehr betroffen, wenn ich das sehe und ich sehe einfach auch, wie viel Schmerz da in allen Bereichen ist und hoffe, dass sich das irgendwann mal entwickelt. Und wenn ich mir ansehe, wie es in Deutschland läuft, da läuft es natürlich um einiges besser, aber es gibt auch einfach extrem viel zu tun. Denn die Frage, was bringe ich denen bei, ist im Prinzip gekoppelt an die Frage, was können die denn eigentlich? Und leider ist es so, dass die nicht viel können. Auch wenn ich, also ich habe ganz, ganz großen Respekt vor der Arbeit, die die Polizei macht. Ich wollte selber zur Polizei, als ich meinen Abschluss gemacht habe, der Realschule, habe ich gesagt, okay, ich gehe zur Polizei, habe dann erfahren, dass ich in den gehobenen Dienst nur mit Abitur komme und habe deswegen das Abitur gemacht. Habe mich dann zwar innerhalb der 3 Jahre noch anders entschieden, aber ich wollte ursprünglich auch zur Polizei. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr ehrenwerter, guter Job ist und vor allen Dingen gar kein leichter Job. Aber es ist eben so, dass in der Ausbildung der Polizei diese Dinge, diese physischen Dinge, so einen kleinen Teil einnehmen, dass viele Polizistinnen und Polizisten einfach heillos überfordert sind, wenn sie in diese Situationen kommen. Und obwohl sie eigentlich Herr der Lage sein sollten, sind sie unsicher und aus dieser Unsicherheit heraus passieren Dinge, die das Leid eben dann vermehren, anstatt es zu mindern. Und eigentlich sollte die Polizei, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen esoterisch klingt, aus meiner Sicht eben dafür da sein, Leid zu vermindern. Und die meisten Polizisten machen das aber nicht aus einem, also das ist mein Erfahrungswert, die Leute, die ich kennengelernt habe, mit denen ich gesprochen habe, die ich trainiert habe, die machen das nicht aus einer Böswilligkeit heraus dann, sondern weil sie es in dem Moment nicht anders können. Die wissen, das nicht besser zu dosieren. Und die Polizei hat immer die Direktive, das geringstmögliche Mittel. Also wenn da jemand ist, der sich aufregt, dann kann ich nicht meine Dienstwaffe ziehen und den erschießen. Sondern ich muss immer versuchen, den erstmal verbal zu beruhigen. Wenn das nicht klappt, dann vielleicht mal leichte körperliche Mittel und so weiter, das immer weiter
Stichwort steigern. Stichwort Verhältnismäßigkeit halt, ne?
Genau, genau. Aber und da will ich halt immer irgendwie das leichtmöglichste Mittel wählen, dass trotzdem die Sache deeskaliert. Und die Ausbildung bei der Polizei ist zum Beispiel so, das haben mir einige Leute berichtet, die da drin sind. Ich kenne auch ein paar Ausbilder. Die haben gesagt, du kannst eigentlich ohne Probleme durch die Polizeiprüfung kommen, also die Abschlussprüfung, auch wenn du den SV-Teil nicht bestehst, also den Selbstverteidigungsteil. Du kannst aber, wenn du den Schwimmteil nicht bestehst, kannst du kein Polizist werden. Also wenn du ein guter Schwimmer bist, aber schlecht darin bist, dich zu verteidigen, hast du die Chance, Polizist zu werden. Und das sind so Dinge, daran erkennt man einfach, dass einige Prioritäten falsch gesetzt werden und irgendjemand hat sich da mal die Mühe gemacht, das auszurechnen und hat da mal runtergerechnet, wie viele Stunden die tatsächlich netto trainieren, bis die dann durch sind mit ihrer Ausbildung. Und ich kann mich nicht mehr an die genaue Zahl erinnern, aber es ist absolut lächerlich. In der Zeit kannst du niemanden, selbst als bester Trainer der Welt, beibringen, sich in so einer Situation ernsthaft zu verteidigen. Das heißt, Polizisten müssen in ihrer Freizeit hingehen, müssen sich damit beschäftigen, müssen trainieren. Anders können sie meiner Meinung nach nie im Leben den Job gut machen.
Ja, genauso habe ich es damals gemacht. Ich war in einer Einsatzgruppe im Justizvollzugsdienst und ich spreche jetzt nicht von meinem hohen Ross herab. Ich habe über 100 dokumentierte Einsätze. Ich stand auch 5-mal vor Gericht und das hatte dann auch nachgewiesen immer seine Richtigkeit, was ich gemacht habe. Ich habe wirklich heftiges Zeug erlebt in diesen 10 Jahren Justizvollzugsdienst. Aber was ich einfach überhaupt nicht verstehen kann, ist, dass man, wenn man jemanden auf dem Bauch liegend mit den Händen auf dem Rücken gefesselt, wenn man sich da mit dem Knie in den Nacken stellt und ihr schreit 3, 4, 5, 6, 7 Mal, ich kann nicht atmen, ich kriege keine Luft. Boah, also da muss ich echt sagen, ich sehe es immer aus Polizei- und Justizsicht und wie du sagst, ehrenwerter Job und so weiter, aber auf sowas muss man reagieren. Da muss jetzt was passieren in Amerika und ich bin froh, dass in Deutschland da nicht so viel im Argen liegt, auch wenn die Ausbildung verbessert werden könnte. Also wir haben es tatsächlich damals so gemacht, wir haben uns nach dem Dienst getroffen. Ich war immer körperlich in einer guten Form. Ich dachte, das sei wichtig, um diesen Job gut machen zu können. Aber gut, wenn es nicht vorgeschrieben ist, weiß ja, wie es ist im Berufsleben, dann wird es oft nicht gemacht. Ne? Wenn ich es nicht machen muss, dann mache ich es nicht. Der Mensch sucht sich den bequemen Weg. Und wollte nur diese Geschichte mal einfach hier ein bisschen hochspülen, weil sie mich einfach emotional heute ein bisschen bewegt hat. Ich habe das einfach überhaupt nicht mehr verstanden.
Vielleicht darf ich da nochmal einhaken.
Gerne, gerne.
Das ist für mich auch ein sehr emotionales Thema, weil ich habe Diskriminierung erlebt in Deutschland auch von Seiten der Polizei. Und das nicht nur einmal. Also das ist mir auch häufiger passiert, dass ich diskriminiert wurde seitens Beamter, die teilweise Äußerungen getätigt haben, teilweise auch Taten die mich klar benachteiligt haben und das auch benannt haben, woran das liegt, dass das an meinem Migrationshintergrund liegt oder an den Leuten, mit denen ich mich umgebe und so weiter und so fort, ohne dass ich wirklich was falsch gemacht hätte. Und
das geht halt nicht.
Ich bin sehr, nein, also es ist jetzt nicht so, als wäre in Deutschland alles easy peasy und diese schwarzen Schafe, dieses Problem, das gibt es auch in Deutschland, es ist einfach auf einer kleineren Skala. Und auch das ist, ich bin froh, dass mein Leben mir das gezeigt hat und dass ich mich so weiterentwickelt habe. Ich habe eben heute gemerkt, dass eben nicht ACAB, sondern das sind alles extrem gute Menschen und die tun eben ihr Bestes. Und ich bin froh, dass ich heute weiß, dass viele, viele oder die meisten Polizisten da draußen einfach versuchen, einen guten Job zu machen, sich Mühe geben. Und klar, man gerät dann an die Leute und an die erinnert man sich auch. Aber ich habe jetzt mehr gute Leute kennengelernt als schwarze Schafe. Und ich glaube, das gilt halt überall. In jedem
Ganz Sport, genau.
In jedem Bereich.
Spiegel der Gesellschaft, ne?
Genau.
Ja, Shoutout an alle Polizisten und Polizistinnen da draußen. Also wir wissen, ihr macht einen wichtigen Job, der nicht leicht ist, keineswegs. Und ja, fühlt euch gegrüßt. Gleich gehen wir in die letzte Runde jetzt mit Andreas und wir steigen ins Octagon mit Conor McGregor. Was es damit auf sich hat, das hört ihr gleich, wenn ihr denn dranbleibt in Hackmans MMA-Show.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Main Event Zeit hier in Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Und ich möchte jetzt mit dir, lieber Andreas, über Conor McGregors GOAT-Liste sprechen. Da hat er sich ja wieder ein bisschen selbst gelobt, hat sich, glaube ich, auf Platz 2 selbst gesetzt, dahinter Anderson Silva als Greatest of All Time. Jetzt lass mal deine Meinung hören.
Ja, das haben wir ja relativ ausführlich vor kurzem besprochen, zusammen mit Marc im Podcast. Diese GOAT-Diskussion ist ja im Prinzip so alt wie das Kämpfen selbst, auch wenn es natürlich immer schwieriger wird, weil dieses Of All Time, das wird ja immer länger. Den Sport gibt es ja erst seit 25 Jahren. Und
der entwickelt sich ja so rasend schnell, ne?
Eben. Und ich sag mal so, ich kann mich noch erinnern, dass zu Anfang meiner Karriere die Leute noch zu einem Can-Opener getappt haben. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Das ist so eine Aktion, während man in der Guard-Oberlage ist, dann zieht man einfach den Kopf in Richtung Bauchnabel und stützt sich mit seinen Ellenbogen auf. Und das da haben Leute zu getappt früher.
Heute Don Fry hat das oft gemacht.
Eben. Und heute weiß man, okay, ich nehme meine Hüfte raus und dann ist der Druck weg. Das tut weh am Nacken, aber dann ist der Druck weg und dann muss ich dazu nicht mehr tappen. Und das ist so eine Kleinigkeit, die verhindert, dass diese Submission quasi funktioniert. Und das ist einfach alles passiert in der Zeit, in der ich noch aktiv war. Und da gibt es natürlich Leute, Don Fry zum Beispiel, der hat damals bestimmte Techniken gehabt, einen bestimmten Wissensvorsprung gehabt oder quasi von dem Nichtwissen seiner Gegner profitiert. Und wie setzt du das jetzt in Relation mit einem Kämpfer, der in der heutigen Zeit Erfolg hat, wo im Prinzip jeder allrounded ist, wo jeder alles kann so ein bisschen? Das ist total schwer und die GOAT-Debatte, die kann man im Prinzip bis zur Unendlichkeit führen, denn es gibt so viele Kriterien, die man da ansprechen kann. Ich habe für mich mal so ein bisschen überlegt, was sind denn die Kriterien, die man im Prinzip unbedingt reinnehmen muss. Und das eine ist, okay, wie viele Siege hat eine Person und vielleicht auch wie viele Siege in Folge? Dann über wie lange Zeit war er denn so gut. Und da, ich glaube nicht, dass man, oder das nächste Ding wäre im Prinzip zu sagen, ist derjenige ungeschlagen. Aber da fallen im Prinzip schon fast alle hinten runter, denn jeder selbst wenn man GSP sagt, selbst wenn man Connor sich selber nennt oder eben Anderson Silva oder wen auch immer, es gibt immer Leute, die dann eben mal den Goat geschlagen haben. Dann geht es auch immer ein bisschen für mich um die Frage von der Gewichtsklasse, da haben wir eben schon mal drüber gesprochen, im Schwergewicht eine gewisse Siegesserie zu haben, ist immer was anderes als in niedrigeren Gewichtsklassen, das ist nun mal so. Gegen welche Gegner habe ich gekämpft, das ist auch so ein Faktor für mich. Und ja, im Prinzip diese Pound-for-Pound-Frage, die ja auch super subjektiv ist. Und wenn man das alles zusammennimmt...
Pound for Pound ist für mich der größte Blödsinn überhaupt. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, du schrumpfst John Jones ins Bantamgewicht. Du hast irgendwie eine Maschine, schießt den an und dann schrumpft er ins Bantamgewicht. Das übersetzt sich nicht mehr so, was er im Halbschwergewicht machen kann. Nein. Diese Oblique-Kicks und dieses langsame Fürhandboxen, das kannst du im Bantamgewicht nicht machen. Nee. Henry Cejudo oder so einer, der pflügt über dich drüber und schmeißt dich aus dem Käfig. Also das ist für mich, das ist dieses Pound-for-Pound-Dings, das ist für mich eigentlich, also ich so, es kommt mir aus dem Mund wie Kieselsteine, dass ich das sagen muss, aber es ist für mich einfach Blödsinn. Aber diese GOAT-Diskussion und deine Kriterien finde ich sehr, sehr spannend, was du da ansetzt.
Ja, aber im Prinzip müsste man dann auch dasselbe für die GOAT-Diskussion sagen. Und das ist ja auch der Standpunkt von Marc. Der mag das überhaupt nicht, darüber überhaupt noch nachzudenken, aus eben genau diesen Gesichtspunkten, die ich total nachvollziehen kann. Ich sage mir halt nur, okay, wenn ich das mache, also wenn ich ein paar Tode sterbe und sage, ich vergleiche hier Äpfel mit Birnen, dann muss ich es halt auf die Art und Weise machen. Und eigentlich müsste man über einen Goat pro Gewichtsklasse sprechen.
Das würde genau, das ist mein Ansatz. Das ist mein Ansatz.
Wenn man das nicht macht, wenn man quasi den Pound-for-Pound-Goat sucht, dann taucht da jemand auf, den Connor gar nicht genannt hat in seiner Liste, und das ist für mich Fedor. Fedor hat von 2003 bis 2010 einen Schwergewichtstitel gehalten und auch verteidigt, hat in der Zeit die Pound-for-Pound-Rankings angeführt, 7 Jahre als Schwergewicht. Wir haben ja eben schon mal darüber gesprochen, was es heißt, als Schwergewicht ungeschlagen zu sein. Er hat gegen sehr gute Gegner gekämpft teilweise, aber er hat natürlich nie in der UFC gekämpft, deswegen haben ihn viele Leute auch gar nicht erst auf dem Schirm. Aber Fedor ist für mich einfach der GOAT aus vorgenannten Gründen. Wenn man diesen Spagat macht, der natürlich nicht sauber ist, aber genau deshalb ist es ja so eine Diskussion. Natürlich ist es Äpfel mit Birnen vergleichen. Erstens innerhalb der Zeiten Äpfel mit Birnen und natürlich auch innerhalb der Gewichtsklassen. Aber wenn ich das machen muss, wenn mich einer dazu zwingt, dann sage ich immer Fedor aus genau den Gründen.
Ja, das ist eine gute Argumentationskette und auch wieder ein Anreiz für alle da draußen mitzudiskutieren unter dem Hashtag HackmanMMA. Könnt ihr das tun? Ich bin @SebastianHackl auf Twitter, Instagram, Facebook, also überall aktiv. Andreas, wo kann man dich finden?
Man kann mich finden bei Twitter unter bdkraniotakis, also @bdkraniotakis, und bei Instagram unter meinem ganz normalen Namen, Andreas Kraniotakis. Da freue ich mich über jeden, der mir folgt und auch mal das ein oder andere Herzchen da lässt oder Daumen hoch oder Retweet
oder ein Küsschen, oder was man so macht.
Genau, ja, Küsschen muss nicht sein.
Kommt auch an, wer es ist.
Ja, genau, aber es gibt auch nur Ärger zu Hause.
Ja,
wer ist denn dein Goat? Hast du gar nicht gesagt.
Also mein Goat, ich mache es jetzt so, ich kitzle jetzt ein bisschen die Leute und ich habe gerade beschlossen, in den nächsten Tagen mache ich eine Sonderausgabe The Goat Discussion und dann könnt ihr das dann hören. Ich mache jetzt den Mund ein bisschen wässrig, jetzt sagen wieder viele, jetzt spannt er uns auf die Folter. Nee, ich mache es ein bisschen spannend.
Cliffhanger gehört dazu.
Und genau, und ich spare mir das ein bisschen auf für die nächsten Wochen bzw. Tage vielleicht. Wir werden mal sehen, wann ich dazu komme. Aber ich muss gerade nochmal lachen über die Can-Opener-Sache. Dan Severn fällt mir da noch ein, Matt Lindland fällt mir ein, das ist schon krass, ne? Aber auch wenn man jetzt den Escape kann, ich denke, wenn so ein Typ wie Ben Askren zum Beispiel, ist auch so ein Typ, der so eine enorme Griffkraft hat, wenn der dich mal hat, also ich sag mal, wenn du jetzt kein Weltklasse-Kämpfer bist und da die 1-2 Sekunden verschläfst, dann ist das Ding schnell aus. Ne?
Ja, dann ist auf jeden Fall schon mal Schaden passiert und das ist nicht selten, dass auch bei solchen Aktionen mal Schaden passiert, ohne dass man danach wirklich tappen muss in einem Kampf, weil natürlich Adrenalin auch so ein bisschen den Schmerz blockt und so, und dann macht man den Kampf zu Ende, aber kann dann irgendwie 4 Wochen nicht links und rechts gucken.
Oder der Bandscheibenvorfall im Nacken ist auch kein Spaß.
Genau. Darf ich dich was fragen? Ich weiß, es ist dein Podcast.
Du darfst und fragen, du bist der was du fragen willst stellt. Und okay. Solange du willst.
Super. Also ich find's schön, was ich mag an deinem Podcast ist, dass das auch eine sehr persönliche Note hat. Und wir beide, und das wissen vielleicht auch gar nicht viele, du bist einer der Hauptgründe, dass ich überhaupt heute kommentiere. Also ich weiß gar nicht, ob ich sonst irgendwie den Weg gefunden hätte in das Kommentatoren-Business. Deswegen würde ich einmal gerne die Möglichkeit nutzen, hier dir an dieser Stelle Danke zu sagen dafür. Das macht mich sehr glücklich, weil auch das ist, wir haben eben über das Computerspiel gesprochen und das ist auf jeden Fall ein großer Punkt auf meiner Bucketlist gewesen, aber es war immer ein großer Wunsch von mir, eines Tages diesen Sport zu kommentieren, weil ich einfach weiß, wie wichtig es ist, den Menschen den Sport näher zu bringen. Und das geht nur übers Erklären. Und das ist ja auch Teil unserer Aufgabe, den Leuten den Sport zu erklären. Und dass ich das machen darf und dass ich dir das zum Teil oder auch vielleicht zum großen Teil verdanke, das werde ich niemals vergessen. Und da empfinde ich eine ganz, ganz tiefe Dankbarkeit, die ich an der Stelle einfach nochmal zum Ausdruck bringen wollte. Und in dem Kontext wollte ich ja noch eine Frage stellen und die Frage wäre, was ist denn dein Lieblingsmoment mit mir? Denn du hast ja schon gesagt, wir haben schon ein paar Sachen miteinander gemacht, also privat, wir haben auch ein bisschen schon zusammen gearbeitet. Gibt es irgendeine Sache, an die du dich besonders gerne erinnerst, wo du sagst, Mensch, das war irgendwie total crazy oder irgendwas, wo du irgendwie zuerst drüber nachdenkst, wenn du an mich denkst, wenn du meinen Namen hörst?
Also zum einen mal Dankeschön. Ich habe wirklich sowohl ins Wrestling als auch ins MMA oder Kommentatoren-Business vielen, vielen Menschen Wege geebnet, weil ich an Karma glaube. Ich glaube, es ist wichtig, Gutes zu tun und auch nicht immer auf den eigenen, in Klammern, finanziellen Vorteil zu schauen, sondern einfach Gutes zu tun und Menschen, die eine Leidenschaft für was haben, einfach zu helfen und zu unterstützen. Und du bist einer von dreien oder vieren, die sich dafür bedankt haben. Also die meisten vergessen das ganz, ganz schnell, wenn man ihnen ein Tryout verschafft für irgendeine große Liga oder einen Kommentatorenjob oder die als Moderator vorschlägt, ob sie nun genommen werden oder nicht. Die meisten, möchte ich jetzt mal sagen, vergessen das relativ schnell. Und das zeichnet dich eben auch aus, dass du so ein geerdeter Mensch bist. Und zweitens, ich kann sofort den Moment sagen, der mich an dich erinnert. Und zwar, als du zum ersten Mal bei uns, als wir damals noch in München gewohnt haben, die Tür geöffnet hast, oder ich dir die Tür geöffnet habe, besser gesagt. Und meine ältere Tochter hat dich angesehen und die wusste sofort, der ist in Ordnung. Die hat sofort gelacht und dein Lächeln erwidert und die wusste, das ist ein Freund von Papa und der Papa lädt nicht schrecklich viele Freunde von sich zu Hause ein. Ne? Und sie wusste sofort, das passt. Und sie redet heute noch vom Onkel Andreas und ich hoffe, dass wir uns auch mit den Familien mal irgendwann wieder sehen, wenn diese ganze Corona, ich verkneife mir das Wort, jetzt vorbei ist.
Ja, die unangenehme Geschichte. Ja, ich würde mich total freuen, wenn unsere Kinder mal zusammen spielen können. Und
das wäre ein schöner Moment.
Das war auch schön. Also auch da muss ich im Prinzip Danke sagen, dass du mich da so nah rangelassen hast an die Familie, die dir ja auch so wichtig ist, aber ist auch eine große Bereicherung für mich. Schön, ja. Danke, das ist ein
schöner Moment. Ja, Andreas, letztes Thema für heute. Du bist ja in der Nacht von Samstag auf Sonntag für The Zone am Mikrofon. Woodley gegen Burns. Wir reißen jetzt nicht die komplette Card ab. Wir beschäftigen uns nur mal mit dem Main Event aus Las Vegas, aus dem UFC Apex, wird es ja dieses Mal übertragen. Woodley gegen Burns. Ehemaliger Champion gegen ehemaligen Leichtgewichtkämpfer, der aber jetzt eine ordentliche Serie hingelegt hat. Was glaubst du, was passiert da?
Oh, das ist immer so schwierig. Also im MMA ist es wirklich, ich sag ja auch, wenn du besser bist im MMA, dann heißt das, dass du von 10 Kämpfen 7 gewinnst. Aber es gibt halt immer noch diese 3 Tage, an denen du verlierst gegen denjenigen, obwohl du eigentlich besser bist. Deswegen ist es vorherzusagen total schwer. Ich habe am Anfang mal gedacht, ich werde ein Experte und deswegen könnte ich ja vielleicht auch mit Wetten ein bisschen Geld nebenbei verdienen. Immer wenn ich Geld gesetzt habe, dann ging es schrecklich nach hinten los.
also aber mach das nicht.
mach das bitte nicht. Macht keinen Sinn. Es ist einer dieser Kampfpaarungen, wo ich einfach sage, Hut ab vor den Matchmakern, Hut ab vor den Leuten, die sich da Gedanken gemacht haben, denn da ist so viel drin. Da ist so viel drin. Wir haben mit Gilbert Burns einen brandgefährlichen Grappler, einen der besten Grappler im MMA. Wenn man mich fragt, der dazu noch K.O.-Power hat, zuletzt bewiesen in seinem letzten Kampf gegen Demian Maia, hat den einfach mal ausgeknipst in einer halben Runde.
Ja, ist auch gebaut wie so ein Feuerwehrhydrant, ne? Also keinen Nacken, ganz kurze muskulöse Arme und enorme Power, die da drin steckt, auch wenn ich der in so einem Body Triangle hat zum Beispiel. Ich habe mir vorher noch ein paar Kämpfe von ihm angesehen, wie der dazu zwirbelt, ne? Das ist wie ein Schraubstock. Also der Typ ist enorm kräftig.
Ja, und da steht ja Tyron Woodley in nichts nach. Der ist auch ein absoluter Modellathlet, bärenstarker Ringer mit sehr, sehr viel Explosivität, mit dieser One-Punch-Knockout-Power. Der Champion war, gerade den Titel verloren hat. Und das ist jetzt der erste Kampf, nachdem er zurückkommt. Und erstmal steht so viel auf dem Spiel. Weil wir wissen, wie es ist, wenn ein Champion verliert, dann einen guten Kampf macht, hat er vielleicht schon wieder die Chance auf einen neuen Titel. Oder mindestens, also wenn er zwei gute Kämpfe macht, dann muss der wieder einen Titelkampf bekommen. Wenn der aber jetzt nochmal verliert, dann, ja, dann wird es für ihn immer schwerer, vor allen Dingen, weil er auch nicht unbedingt ein Lieblingskind ist von Dana White. Also ich glaube, das wird ein super, super cooles Ding und ein super spannendes Ding. Ich werde am Bildschirm kleben, während ich es kommentiere. Ich hoffe, dass ich vor Aufregung überhaupt sprechen kann. Wir haben ja auch so ein internes Tippspiel mit Marc und da läuft es zwar gerade ganz gut für mich, aber ich will auf keinen Fall die Führung abgeben. Ich habe auf Tyron Woodley getippt und habe darauf getippt, dass er nach Punkten gewinnt. Ich hoffe auch tatsächlich, dass er es macht, aber ich bin mir total unsicher. Wen hast du denn vorne?
Ich habe auch Woodley vorne und zwar durch K.O. in den späten Runden. Burns, glaube ich, hat noch nie 5 Runden gekämpft. Ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Ne? Was mir gefällt, der nimmt jeden Kampf an und er gewinnt auch Kämpfe. Das zeigen ja die jüngsten Ergebnisse, du hast drüber gesprochen. Du hast auch gesagt, er ist großartig am Boden. Er ist der Außenseiter bei den Wettanbietern und das hat natürlich den Grund, dass Woodley der ehemalige Champion ist. Aber auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob Woodley gewinnt. Ne? Und da sieht man ja, wie nah beieinander die beiden sind. Denn er hat ja jetzt diese Rap-Karriere am Laufen, macht ein bisschen was mit Schauspielerei. Ich frage mich halt, ist er so hundertprozentig im Game? Ne? Gegen Kamaru Usman, das war ja nichts. Da muss man ganz ehrlich sagen, da ist er überrollt worden. Mhm. Er ist jetzt in den späten 30ern und er ist ja nicht im Schwergewicht, wie du gesagt hast, sondern er ist ja jetzt im Weltergewicht. Das ist eine schnelle Gewichtsklasse. Ist das auch vielleicht ein Faktor? Dennoch denke ich, dass Woodley so erfahren ist, so gute Power hat und Takedowns und Bodenkampf natürlich verhindern kann durch sein ausgezeichnetes Ringen, dass er in den späten Runden ein Loch findet und Burns dann K.O. schlägt. Also seine Kämpfe gegen Wonderboy Thompson fanden da viele zum Beispiel total langweilig. Aber ich fand die super spannend. Ich fand das super interessant, wie geduldig ein Tyron Woodley bleibt und wie er dann lauert, die Power dann ins Ziel zu bringen und wie schnell der dich auf den Hosenboden setzt, ne, wenn er mal aus kurzer Distanz trifft. Also ganz, ganz faszinierendes Matchup für mich und ich habe tatsächlich in den späten Runden einen K.O. von Woodley. Aber du, das ist ein Sport, der zu 40% aus Upsets besteht. Ich kann mich sehr, sehr gut irren.
Ja, das können wir alle. Ich glaube einfach nicht, dass er denselben Fehler nochmal macht. Ich glaube nicht, dass er nochmal den Fokus falsch legt, wie er es gemacht hat in seinem letzten Kampf gegen Usman, wo er ganz klar abgelenkt war, irgendwie Rap-Album zur selben Zeit rausgebracht wie sein Titelkampf. Vom Timing her auf PR-Ebene super. Aber als Kämpfer, ich habe immer diesen Spruch auf den Lippen, man kann nur einen Kampf kämpfen. Und man kann sich nur auf eine Sache 1000% konzentrieren. Deswegen bewundere ich auch jeden, der Kämpfer und Trainer gleichzeitig ist. Und wenn ich höre, dass jemand sein eigenes Gym aufmacht, als aktiver Kämpfer, dann habe ich immer so ein kleines Bauchkrummeln, das mir sagt, so, das zieht aber an deinem Fokus, was dich selbst angeht.
Kostet auch Ressourcen, ne? Konzentration, kostet, genau. Kraft, Schlaf und so weiter. Ich habe ja mit Peter Sobotta vor kurzem drüber geredet und ich habe auch gesagt, Peter, wenn du jetzt auf einen Kampf dich vorbereiten würdest, würdest du dann weggehen für ein paar Wochen? Und er meinte, ja, tatsächlich, er würde wahrscheinlich das Umfeld verlassen und sich einfach komplett abschotten, weil, wie du sagst, wenn du halt Weltklasse sein willst in einem Bereich, dann muss es halt auch irgendwie nur diesen Bereich geben. Also, ja.
Wir haben das ja zum Beispiel bei Ismail Naudiev gesehen, der Österreicher, der auch in der UFC ist, der auch ein eigenes Gym aufgemacht hat und dann irgendwie seine Performance danach war wirklich so, dass man sich gedacht hat, was war das denn? So kennen wir dich gar nicht. Und der hat es dann auch darauf zurückgeführt, dass er gesagt hat, ja, es war irgendwie dann doch ein bisschen schwer, sich auf alles, also das Ganze außenrum managen, das meistens fällt das den Kämpfern ja auch schwer, diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Kram. Dann hat man vielleicht Stress mit dem Vermieter, dann zahlen die Leute ihre Beiträge nicht. Das sind ja alles so Dinge, um die man sich kümmern muss. Und das Training vor Ort, also das ist ja auch so. Man trainiert dann irgendwie die Leute 4 Stunden am Tag und dann muss man noch die Energie finden, sich selbst zu motivieren, das letzte bisschen rauszuholen. Und im schlimmsten Fall hat man den noch nicht mal einen, der daneben steht und einen triezt. Also das ist schon echt eine große Herausforderung. Umso beeindruckender, dass es manche Leute gibt, die das auch schaffen. Aber abgelenkt sein ist nie gut. Und ich glaube, dass Woodley da aber jetzt seine Lehre draus gezogen hat und dass der jetzt rausgeht. Und ich meine, wenn man sich mal anguckt, gegen wen der verloren hat, das war ja wirklich nur das Who der Leute. Burns traue ich zwar alles zu, aber ich glaube, das wird eine Nummer zu groß für ihn.
Ja, dieses Mal sollte es weniger Snoop Dogg und mehr Mike Tyson sein bei Tyron Woodley, dann ist er gut beraten. Wenn auch Durinho, Gilbert Burns, ich meine, für mich ist er sowieso ein Leichtgewichter eher, das muss ich tatsächlich sagen. Wenn ich der Trainer wäre, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde sagen, geh ins Leichtgewicht mit deinen Fähigkeiten. Aber hey, vielleicht läuft es ganz verrückt in der Nacht von Samstag auf Sonntag und er bekommt Woodley irgendwie zu Boden, haut den Rear Naked Choke drauf und das war's. Wer weiß, dieser Sport ist verrückt und das lieben wir so dran. Und ja, Andreas, das sind meine letzten Worte heute hier im Podcast. Schön, dass du dabei warst. Wenn du noch was loswerden willst, hier ist die Bühne.
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Gern geschehen.
Freut mich sehr. Ich bin ja aufgrund der Tatsache, die ich schon genannt habe und auch aufgrund der Tatsache, dass ich es genauso sehe wie du, ich versuche auch immer zu unterstützen, wo ich kann. Und als ich gehört habe, dass du einen MMA-Podcast machst, habe ich im Prinzip schon mit den Hufen gescharrt und mich gefreut auf den Moment, der ist jetzt endlich gekommen, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, dass du maximalen Erfolg hast mit allem, was du machst. Ich hoffe natürlich auch, dass du gesund bleibst und das geht auch raus an deine Hörer. Und ich hoffe, dass wir bald alle wieder ein bisschen mehr Normalität in unser Leben bekommen, dass wir uns häufiger sehen können und auch nicht durch eine Plexiglasscheibe miteinander kommentieren müssen, dass unsere Kinder zusammenspielen können und dass alle da draußen gesund bleiben, glücklich sind und aufeinander aufpassen. Das war's eigentlich. Ich habe sonst alles gesagt, was mir auf dem Herzen lag und hoffe, ich darf mal wiederkommen.
Ja, du bist jede Woche, jeden Tag willkommen. Das war also Big Daddy, Andreas Kaniotakis. Und wir hören uns wieder in ein paar Tagen, wenn es dann wieder heißt Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Bleibt sauber, bleibt safe. Hackman out.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hackmans MMA Show. Mit Sebastian Hacke. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung. Und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.